Magazin A bis Z Spezial, heute mit Richard Schäfer. Herzlich willkommen zu A bis Z Spezial, der Sendung der Redaktion Auf die Ohren. Mein Name ist Richard Schäfer, ich trage heute die Verantwortung für diese Sendung. Im ersten Teil der Sendung nimmt sie der Naturforscher und Grizzly-Experte Dr. Thomas Lange aus Rudolstadt mit auf eine Reise zu den Grizzlybären in Alaska. Sie erfahren, wie seine Liebe zu diesen Tieren entstand, welche Forschungsreisen er dazu unternahm und welche Erlebnisse er mit diesen Tieren hatte. Für den zweiten Teil der Sendung habe ich einige historische Themen vorbereitet. Sie erfahren, wie in Bad Arolsen ein digitales Denkmal für Opfer des Faschismus erstellt wird und warum und wie ich da mitgearbeitet habe. Danach verfolge ich die Spur des Erfurter Bürgers Heinrich Heuer, der wegen kommunistischer Umtriebe in der Nazizeit viele Jahre in Gefängnissen und KZs zubringen musste. Außerdem werfen wir einen Blick auf den Tag der Befreiung am 8. Mai. Zum Schluss gibt es noch Hinweise auf Veranstaltungen in Thüringer Museen. Wir beginnen den Musikteil mit einem Song der Band Grizzly Bear, Two Weeks, und sind dann beim Thema Grizzlybären. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
begrüße Herrn Dr. Thomas Lange im Studio. Herr Lange, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke auch, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, wir haben uns ja kennengelernt bei dem Vortrag in der Bibliothek zu Ihrem Buch über die Grizzlies und Teddybären. Und auf diesem Buch, auf der Rückseite steht, dass Sie Bergsteiger, Kanufahrer, Fotograf und so weiter sind. Ihr Hauptberuf war jedoch?
Mein Hauptberuf war Arzt. Ich war Krankenhausarzt, dann niedergelassener Arzt, war als Arzt dann auch 30 Jahre lang ein Exot, in dem ich mich als Schmerztherapeut, aber ich war, glaube ich, der einzige hauptberufliche Schmerztherapeut in Thüringen. Mhm. Alle anderen, die so eine Ausbildung haben, die haben das nebenbei gemacht und ich habe aber fast ausschließlich Schmerzpatienten betreut. Mhm.
Und dann sind Sie aber irgendwann zur Naturbeobachtung gekommen. Was war da der Anlass oder wer hat den Grundstein gelegt?
Ja, den Grundstein hat mein Vater gelegt. Aha. Also ich war schon als Kind sehr viel in der Natur mit ihm und er hat also die Liebe zur Natur bei mir geweckt. Und als ich dann im Studium war, übrigens HSG Medizin in Erfurt, da war ich Vorsitzender dieser Sektion Bergsteigen und Tourismus. Und da begann praktisch das Klettern und die Bergsteigerei. Und natürlich auch war man neugierig auf andere Länder. So viele Möglichkeiten gab es ja zunächst erstmal nicht, aber immerhin so Riesengebirge, Tatra und sowas, das war ja dann möglich und das haben wir uns dann auch erschlossen.
Dann haben Sie also Bergsteigen quasi von der Pike auf gelernt?
Ja, nicht wirklich, weil wenn man das heute sieht, was die jungen Leute über den Alpenverein für eine gute Ausbildung bekommen, da muss man schon sagen, die hatten wir natürlich nicht. Wir haben uns vieles angelesen, wir haben uns manches abgeguckt. Aber so war das halt.
Das so das typisch autodidaktische.
Ja, was nicht ganz ungefährlich ist, gell? Mhm. Zum Beispiel von Lawinenkunde hatten wir gar keine Ahnung. Wir wussten zwar, wenn es steil wird und viel Schnee drauf fliegt, dann lässt lieber die Finger von, aber es ist halt immer gut gegangen.
Was haben Sie denn alles unternommen, um Ihren Interessen dann als Bergsteiger, Naturforscher, Fotograf nachzukommen?
Ja, viel. Ich bin ja jetzt 75 Jahre alt zum Leben, da passt ja viel rein. Gell? Und was haben wir alles unternommen? Wir haben zum Beispiel unternommen eine ganz kuriose Geschichte. Ich war mehrfach mit einer Truppe auch aus Erfurt im Pamir unterwegs. Mhm. Und das Ganze ging ja nicht mit irgendwelchen offiziellen Genehmigungen. Das waren Genehmigungen, die wir uns selbst geschrieben haben. Schreibmaschine, kyrillische Schrift, Kopfbögen, leere Kopfbögen aus dem petrolchemischen Kombinat Temirtau, hatte ein Freund von mir dort entwendet und wir sind dann damit hier, heute kann man das ja alles erzählen, zur Leitung in der Akademie und haben gesagt, hier, wir haben jetzt eine Einladung bekommen aus Temirtau, Sportleraustausch, was überhaupt nicht stimmt, aber das Entscheidende war ja erstmal über Moskau wegzukommen und wenn man dann in Dushanbe war, hat da keiner mehr was gefahren.
Ja, man muss halt findig sein. Ne?
Und ja, ein bisschen Glück haben.
Genau. Manchmal muss man auch bestimmte Sachen einfach riskieren.
Genau. Ne?
Und darauf trauen, dass die Bürokratie auf manchen Augen blind ist.
Ne? Das war auch interessant. Wir haben das ja alles hinterher dann nochmal recherchiert. Also die Staatssicherheit hat sich im Grunde genommen für uns überhaupt nicht interessiert, obwohl die sicher von diesem Ding wussten, weil es bestand keine Republikfluchtgefahr.
Dann sind Sie also viel in Europa schon herumgereist, bevor die Wende kam?
In Osteuropa.
Osteuropa.
Osteuropa, ja. Rumänien, Bulgarien, diese Länder halt, genau. Ja, dann sind wir erstmal nach der Wende erstmal in die Alpen gefahren, was ja nun plötzlich Schweiz und sowas waren fantastische Möglichkeiten für uns. Und dann, dann ging das weiter und dann blieben wir zunächst erstmal alle noch zusammen. Wir haben dann nochmal ein paar große Pamir-Touren gemacht, teilweise mit 10 Leuten. Und was da dann legal war, ja, und dann kam auch die Folgen der Wende. Dann war es also so, dass die arbeitslos waren, die hatten kein Geld mehr für solche Sachen. Und die einen Job hatten, die hatten keine Zeit mehr. Hm. Und da flog das auseinander. Und dann haben wir uns so überlegt, meine Frau und ich, was können wir denn machen? Und da haben wir erstmal so ein bisschen die Liebe zu Afrika entdeckt. Und dann später, als ich auch herausstellte, du kriegst keine Gruppe mehr zusammen, die in der Lage ist, 6 Wochen irgendwo hinzufahren auf eine Expedition, da haben wir gesagt, okay, wir fangen an, Kanu zu fahren.
Das heißt also, Sie haben in dieser Beziehung nicht locker gelassen. Das, also Fernweh war einmal geweckt und ja. Jetzt war nur die Frage, mit welchem Medium bewegt man sich da vorwärts?
Das kann man so sagen.
Ja. Da haben Sie Kanu gefunden. Haben Sie da hier auf der Saale schon mal geübt oder so?
Ja, also die allererste Kanutour, das war auch eine sehr interessante Tour. Da hatten wir eine Einladung nach damals Leningrad und von 4 Dissidenten, jüdischen Dissidenten, da gab es einen Kontakt zu einem Arzt hier in Erfurt. Die luden uns ein, in Russisch-Karelien mit uns eine Kanutour zu machen. Es war eine schwere Wildwassertour, da wären wir gar nicht durchgekommen, wenn die nicht gewesen wären. Die waren also top in der Richtung. Aber das war so das erste Mal, wo wir gesagt haben, wo ich für mich gedacht habe, das könnte man weitermachen.
Dann hatte sie aber doch irgendwann nach Nordamerika, Alaska gezogen.
Ja, nach dieser Afrika-Phase kamen dann halt die großen Kanutouren, Mehrwochentouren teilweise in Alaska und im Yukon. Und da haben wir, glaube ich, 14 Flüsse befahren.
Und jedes Mal haben Sie auch fotografiert. Ja. Das war von Anfang an auch Ihr Ziel, Ihre Reise fotografisch festzuhalten.
Ja, also die fotografiert habe ich eigentlich immer, ja, und auch manchmal unter Schweiß, schwer, damals noch Mittelformatkamera, auch auf 4000er hochgeschleppt, eigentlich heute ein bisschen unvorstellbar, aber das haben wir gemacht und also ich habe das gemacht und auch da muss ich sagen, die Liebe zur Fotografie kam auch mit durch meinen Vater.
Haben Sie Fotografie auch so jetzt von der Pike auf, also mit selber Film entwickeln und so weiter gelernt?
Ja, also selbst beigebracht, also keine Ausbildung gehabt. Ja.
Und welche Kameratypen haben Sie denn so bevorzugt?
Alles Mögliche, Pentagon 6 und wie die alle hießen da früher. Aber hängen geblieben bin ich letztlich jetzt bei einer Nikon-Kamera, also habe ich ja 2 von Nikon, die 850 und entsprechende Objektive.
Die konnten Sie aber, das habe ich auf dem Vortrag entnommen, die konnten Sie aber nicht immer alle mitnehmen, weil Gepäck ist ja, fotografische Ausbildung ist schwer. Ja. Ja, und da gibt es, wenn es Beschränkungen gibt beim Gewicht, ist es natürlich, muss man da verzichten.
Muss man, ja. Ich hatte auch kein Stativ dabei, weil alles zu schwer. 15, maximal 20 Kilo waren erlaubt.
Das sagt Dr. Thomas Lange aus Rudolstadt und das Gespräch mit ihm setze ich nach den nächsten beiden Musiktiteln fort und passend zum Grizzly-Thema habe ich jetzt Kasper mit dem Grizzly-Lied und danach den Grizzly-Man mit Maybe.
Wollte nimmer dem Hundeleben entkommen, dem Küchentisch aus umgedrehten Kartons und weg von Ungeziefern im Kleiderschrank, eines Tages mehr sein als Untermieter des kleinen Manns. Hatten es anders gedacht, in die Ferne nach Atlanta gemacht, nur Bilder der großen Welt zerschellen ohne Geld in dem Wohnwagen Platz dort am Rande der Stadt. Mama war satt, waren einfach arm, einfach mies. Du warst mal ein Jahr da, dann ein Jahr Krieg. Wusst nie, wo das liegt, wann du wieder mal kommst. Malte dir Bilder mit Sonnen, jeden Brief an die Front. Mein Sohn, hast du gesagt, da beim Schießen im Wald, lass dir nie was gefallen, vergiss nie diesen Knall. So sehr du dich erschreckst, blick dem Feind ins Gesicht. Echte Männer stehen wieder auf, nur die Feiglinge nicht. Papa sagte, Sohn, nimm ein Gewehr. Mal bist du der Jäger, mal bist du der Bär. Doch wenn du Bär sein musst, um Gottes Willen, dann kämpf. Und ich bin Grizzly jetzt, ich bin ein Grizzly jetzt. Papa sagte, Sohn, nimm mein Gewehr. Mal bist du der Jäger, mal bist du der Bär. Doch wenn du Bär sein musst, um Gottes Willen, dann kämpf. Und ich bin Grizzly jetzt, ich bin ein Grizzly jetzt. Und du sagtest auch, wenn das Leben nur Zitronen gibt, mach verdammt nochmal Limonade draus. Sprich gerade raus, Kinn hoch, nie feige Sohn. Spiel nicht mit Herzen oder denen, die das mit deinem tun.
Wir sind nicht reich, werden's nie sein. Probleme fürs Leben zu groß, für Sterben zu klein. Du weißt, es regnet nicht ewig, immer nur schwer. Nur stets zum Kinn und höher, Zeit schwimmen zu lernen. So gern ich immer da wär. Kommt es hart auf hart, nimm die Faust, Finger raus. Such den Größten der Bande, spring da drauf, schwing voll aus. Verlieren wirst du nur das eine Mal, denn ist alles gegeben. Denken die nächstes Mal zweimal nach. Der Sinn des Lebens ist Leben. Das war's, der Sinn des Lebens ist Leben. Jeder tritt auch mal versehentlich daneben. Der Trick ist immer die Balance zwischen Nehmen und Geben. Karma. Papa sagte, Sohn, nimm ein Gewehr. Mal bist du der Jäger, mal bist du der Bär. Auch wenn du Bär sein musst, um Gottes Willen, dann kämpf. Und ich bin Grizzly jetzt, ich bin ein Grizzly. Papa sagte, Sohn, nimm ein Gewehr. Mal bist du der Jäger, mal bist du der Bär. Auch wenn du Bär sein musst, um Gottes Willen, dann kämpf. Und ich bin Grizzly jetzt. Es wäre heute nicht wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Der Sinn des Lebens ist Leben. Es wäre heute nicht wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Der Sinn des Lebens ist Leben. Es wäre heute nicht wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Gottes Willen, dann kämpf. Und ich bin Grizzly jetzt. Ich bin ein Grizzly jetzt. Papa sagte, Sohn, nimm ein Gewehr. Mal bist du der Jäger, mal bist du der Bär. Auch wenn du Bär sein musst, um Gottes Willen, dann kämpf. Und ich bin Grizzly jetzt. Ich bin ein Grizzly jetzt.
Der Naturforscher, Bergsteiger und Fotograf Dr. Thomas Lange aus Rudolstadt ist heute Gast im Studio. Er berichtet über seine Expeditionen zu den Grizzlybären.
Also jetzt zu den Bären. Sie fahren also da verschiedene Flüsse in Nordamerika, Alaska entlang. Und da gibt es ja nun nicht nur Bären, sondern alle möglichen Tiere. Aber ich hatte so den Eindruck, dass Ihre Liebe dann doch bei den Grizzlys hängen geblieben ist.
Ja, schon. Aber auch das ist ein bisschen kurios, weil wir haben einmal erlebt, dass ein Bär unsere Lebensmittel weggefressen hat. Und noch das war ein Schlauchbude, und die auch noch zerstört hat, weil er gedacht hat, Gummi, da ist auch was drin. Und damals hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das mal meine Lieblingstiere werden. Und das Ganze ging aber gut aus letztendlich. Und der Bär hat auch gar keine Schuld. Die Schuld waren wir. Wir haben das erste Mal und das einzige Mal bei all diesen Wildnistouren haben wir gesündigt. Das war nach dem Regentag, es war kalt, es wurde dunkel. Und wir haben gedacht, naja, wir ziehen es mal nicht in die Bäume hoch, wir legen es mal ein Stück weiter weg. Und genau das ging schief.
Dann haben Sie aber auch häufig Grizzlys gesucht oder ihre Lebensräume aufgesucht und sich, soweit ich das aus dem Buch mitbekommen habe, auch intensiv damit beschäftigt, deren Lebensweise, deren Lebensumstände und so weiter zu erforschen, zu ergründen.
Genau, so war das. Also wir hatten ja bei diesen Flusstüren immer mal Kontakt zu Grizzlys und haben auch sehr schnell kapiert, dass von denen eigentlich gar keine Gefahr ausgeht. Also ich habe erlebt, wie nachts eine Bärin mit ihren zwei Jungen ums Zelt rumgelaufen ist, also völlig ohne jegliche Aggression. Und das haben wir dann. Und dann hat man die Möglichkeit, das auf eine Empfehlung hin eine Lodge aufzusuchen in einem riesigen Nationalpark, wo es nur diese Lodge gab und nur für 7 oder 9 Touristen war die ausgelegt, und die war direkt praktisch ihr Hauptprogrammpunkt war die Bärenbeobachtung. Ja, und das Ganze haben wir dann 4-mal eine Woche gemacht, dass wir uns dort aufgehalten haben.
Bei der Erforschung der Lebensweise der Grizzlys, wie sind Sie da vorgegangen? Haben Sie da irgendwie Hilfe in Anspruch genommen oder haben Sie sich auf das verlassen, was so Bibliotheken oder Wikipedia hergegeben hat?
Ja, also es ist ja gut, die Tiere sind ja alle gut erforscht. Da habe ich mir natürlich überwiegend angelesen. Aber es war einfach auch schön zu sehen, wenn mit dem Hintergrundwissen dann die Bären zu beobachten, ist nochmal was anderes, als wenn man das nicht hätte, dieses Wissen. Ja, und da, wenn wir wiedergekommen sind, wieder eine Woche dort waren, dann haben wir teilweise viele Bären auch wiedererkannt und haben gesehen, wie die Jungen gewachsen waren und so weiter und so fort.
Das heißt, man kann die Bären also auch unterscheiden, aber da muss man schon ziemlich genau oder lange beobachten.
Also dort, wo wir waren, dort gibt es nur Grizzlybären, da gibt es keine Schwarzbären. Und den Grizzlybär erkennt man an den Nackenbuckeln. Das ist ein ganz typisches Merkmal, was nie fehlt.
Sie haben bei dieser Begegnung immer auch das, was man landläufig so mit Grizzly immer Furcht oder irgendwelche Mythen, die da in Büchern und Romanen auch rübergebracht werden, was von Grizzlys, welche Gefahren da ausgehen. Mit diesen Sachen haben Sie sich vorher auseinandergesetzt und die haben Sie aber dann nicht erlebt.
Also wir haben keine schlechten Dinge, nicht ein einziges Mal eine schlechte Geschichte erlebt, außer diesen Vorfall mit den Lebensmitteln. Nie. Nun muss man aber auch wissen, es ist ein Unterschied, ob ich im Küstenbereich auf Grizzlys treffe, in der Lachszeit, wo die total satt gefressen sind, oder im Inland, wo die Bären nicht so eine riesen Nahrungsauswahl haben. Also da sollte man schon ein bisschen vorsichtiger agieren. Aber dort an der Küste von Katmai, das ist völlig unproblematisch.
Wie gehen die Grizzlys nach Ihrer Beobachtung jetzt mit dem Klimawandel um?
Die Grizzlys, die profitieren sogar davon, im Gegensatz zum Polarbär. Es ist ja so, die Hauptnahrungszeit ist die Zeit der Lachse. Da müssen die sich so viel Fett anfressen, dass es dann auch für die Zeit der Winterruhe reicht, dass die Mütter dann auch Junge zur Welt bringen können und dass die dann die auch stillen können. Das ist ja so die Hauptzeit, und das hat sich auch ein bisschen verändert, weil viele Bären inzwischen sich auch von Bären, also von Bären in der Wildnis ernähren. Die Sommer, die werden immer länger und das Frühjahr kommt immer zeitiger. Also wie bei uns auch, der Winter ist immer verkürzter. Da werden die Bären eher reif und so ein Grizzly ist ja auch nicht dumm. Der merkt ja, dass er da, wenn er sich da mit Bären vollstopft, viel weniger Energie braucht, als wenn er im Fluss nach Lachsen jagen muss. Also die profitieren davon direkt.
Sie haben den Eindruck, dass die das also auch gelernt haben, sich mit den Bären, also Früchten quasi einfacher zu ernähren. Ja. Die laufen nicht weg, ne? Und die sind immer da.
Genau, die sind immer da und kosten nicht viel Energie. Bei den Polarbären ist es ja anders. Die kommen ja zum Teil gar nicht mehr an die Robben ran, weil sich das Eis zurückzieht, das Polareis. Und die gehen jetzt teilweise, die in ihrer Ernährung sind dann Vogeleier und solche Magerkost und die gehen jetzt zum Teil immer weiter ins Inland rein und treffen dann auf Grizzlies und paaren sich zum Teil mit ihnen. Mhm. Und dann entsteht eine neue Sorte Bär, die als Cappuccino-Bär bezeichnet werden. Das Fell ist also nicht weiß, also nicht gelblich sondern, und nicht braun, sondern wirklich so, ja, bräunlich.
Also die paaren sich, das ist kein Problem. Ich habe immer gedacht, dass diese Tierarten, also Eisbären und so, eigentlich so abgeschottet sind, nur unter sich sind. Also die können also auch mit Grizzlies und anderen Bären da in Verbindung treten.
Das passiert jetzt.
Und diese Cappuccino-Bären, sind die dann besonders resistent gegen alles Mögliche oder haben die Eigenschaften, müssen ja Eigenschaften von beiden haben?
Ne? Also ich glaube, die sind noch gar nicht so ganz gut erforscht. Und ich habe mal gehört, dass die auch nicht fortpflanzungsfähig sind. Die entstehen, sind halt dann da und entsteht der nächste irgendwann.
Aber haben Sie da irgendwie Zahlen, wie viele da so entstanden sind?
Nee, gar nicht.
Wird auch nicht erfasst?
Ich glaube, das ist, weiß keiner. Sicher nicht allzu viel, aber das ist der Beginn einer Entwicklung. Oder der Polarbär stirbt aus, das ist die zweite Variante. Wenn er es nicht schafft, sich ins Inland hinein so zu bewegen, dass er dort auch genügend Nahrung findet, dann...
Ist natürlich traurig, aber halt nicht zu verändern, glaube ich. Ne? Also mit den heutigen Mitteln, da müsste man ganz rabiat umgehen damit. Ja. Aber Sie haben schon gesagt, dass die Bären also gelernt haben, da an bestimmte Situationen sich anzupassen. Was passiert denn, wenn die Flüsse trocken sind und keine Lachse mehr da sind? Reicht das dann aus, wenn die sich mit den Früchten ernähren?
Wenn Früchte da sind, ja. Aber es sind ja auch nicht überall Früchte da. Mhm. Das passiert jetzt immer häufiger durch den Klimawandel, dass Bäche austrocknen. Und die Lachse, die kommen aus dem Meer, die stauen sich davor, aber es ist nicht genügend Wasser im Bach, also können sie auch nicht hoch in ihre Laichgründe ziehen und können dort praktisch nicht ihre Eier ablegen. Und dann fällt auch mal so ein Lachszug in bestimmten Regionen total aus im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren.
Was natürlich auf die Lachspopulation sich auch entsprechend auswirkt. Ne?
Ja, ja. Okay. Aber im Moment, also das ist immer nur regional. Insgesamt muss man sagen, die Lachse sind nicht gefährdet, weil ich weiß gar nicht, wie viele Millionen sich, ich habe mal gehört, 30 Millionen Lachse würden sich in einer bestimmten Zeit vor den Küsten Alaskas tummeln.
Da müssen ja die Bären, wenn die diesen Stau da mitbekommen, sich eigentlich dahin ziehen.
Kein Problem. Also für die Bären ist das zunächst erstmal kein Problem. Aber wenn dann der nächste Lachszug ausfällt, gibt es eben auch weniger Lachs.
Das heißt dann, die Bärinnen werden bei der Fortpflanzung, bringen dann nicht 4 oder 3 zur Welt, sondern nur 1 oder 2?
Normal sind eigentlich 2 bis 3 Junge. Eins ist sehr selten, weil wenn eine Bärin nur ein Junges hat, muss man immer annehmen, dass ein Geschwisterteil vom männlichen Bär getötet worden ist, von einem männlichen Bär.
Haben Sie in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren nochmal vor, nach Alaska zu fahren oder die Bären weiter zu beobachten?
Also, das weiß ich nicht, weil diese fantastische Möglichkeit mit Landgängen, ja, die gibt es nicht mehr. Diese Lodge ist im Moment zu, die gehört also indigenen Einwohnern und die betreiben die nicht weiter. Im Moment, die nochmal aufmacht, weiß ich nicht. Ich habe mich mal umgeguckt, wo noch Möglichkeiten sind. Es gibt noch viele Möglichkeiten zur Bärenbeobachtung, aber immer nur vom Schiff aus. Und das habe ich eigentlich ausgelegt, obwohl das auch schön ist, keine Frage.
Ja, die indigenen Völker, die dort leben, also wir würden heute sagen, wir Indianer oder sind das Indianer? Nein, eigentlich
First Nations heißen.
Ach so, die Erste Nation. Ja. Mhm. Wie gehen die denn mit den Grizzlies um? Beobachten die auch einfach nur oder ist da bei denen Jagd erlaubt?
Also bei denen spielt der Grizzly eine ganz große Rolle, weil die sehen den Grizzly als eine Verkörperung ihrer Ahnen an, verehren ihn, bezeichnen ihn teilweise auch als kleiner Bruder oder Cousin. Und viele Mythen beziehen sich bei denen auf die Grizzlybären. Mhm. Für die ist das ein ganz besonderes Tier.
Und wird auch entsprechend gepflegt oder verehrt sozusagen?
Wird verehrt, ja.
Trophäenjäger sind da nicht erlaubt oder nicht erwünscht? Oder?
Nein, die stehen streng unter Naturschutz, die Grizzlies. Es gibt ein paar Lizenzen für reiche, in meinen Augen, Entschuldigung, aber dekadente Europäer, die sich für viele hundert Dollar dann so einen Abschuss leisten dürfen von einem Grizzly. Wer einen Grizzly tötet und hat die Genehmigung nicht, der muss vor Gericht. Immer. Das wird behandelt wie ein Mord. Der muss nachweisen, überzeugend nachweisen, dass es echte Notwehr war. Dass andere Mittel wie Pfefferspray oder da gibt es solche Bencher-Sticks, das sind so Knaller, die helles Licht machen, dass die nicht eingesetzt werden konnten.
Soweit Dr. Thomas Lange. Das Gespräch mit ihm setze ich nach den nächsten Musiktiteln fort. Und dann geht es unter anderem auch um die Beziehung von Grizzlybären zu Eisbären. Der nächste Song beschäftigt sich mit den Eisbären. Erst von den Pudis, hey, wir wollen die Eisbären sehen. Damit wurden seinerzeit die Eisbären Berlin, die Eishockeymannschaft, begrüßt. Und der zweite Titel kommt von Stefanie Berger, Grizzlybären.
Sie sind die Könige auf Erden. Wer sagt denn, dass ich ohne dich nicht leben kann? An Liebeskummer ist noch kann ich gestorben. Der Tod lässt mir nur wenig Zeit zum Grübeln, nur in der Nacht fühl ich mich manchmal verloren. Da kommt schon vor, dass ich mit mir allein ich red, dass ich was tue, was völlig überflüssig ist. Bei mir ist viel zu ordentlich, seitdem du gegangen bist, dass ich sogar dein Chaos vermisst. Wer sagt denn, dass ich ohne dich am Rücken lieg? Dafür bin ich zu selbstbewusst und stolz. Die Freiheit schmeckt pikant wie bitter Mandel. Nur manchmal fällt eine Prise Salz. Dann kommt schon vor, dass ich auf einmal Sehnsucht krieg. Noch deine Fingerspitzen, die elektrisieren. Und noch die wüden Grizzlybären in deinen schönen Augen, aber sie hin und wieder liehen. Mein Herz fährt gegen die Einbahn, wann das Telefon läutet. Meine Geister rühren kein Finger und reden nicht gescheit. Lauter Ohrmüssen. Und wenn's nicht höllisch aufpasst, geht der Christlibären stehen. Wer sagt denn, dass ich ohne dich nicht schlafen kann? Zumindest wenn der Morgen graut. Ich zieh mir die Gedanken über den Kopf. Die Einsamkeit ist manchmal so laut. Dann kann sogar passieren, dass ich was Schönes trau. Dann bist du der Regisseur der Fantasie. Und wann ich wieder aufwach, dann möcht ich weiter tragen. Krieg die niemand aus meinen Gefühlen. Wer sagt denn, dass ich ohne dich nicht lachen kann? Ich lach sogar ein bisschen über mich, weil mein Fallschirm plötzlich nimmer aufgeht und ich mich immer noch verlass auf dich. Kann sein, dass ich meine Eitelkeit am Jahrmarkt verschenk, krieg sowieso keinen Groschen. Und dass ich einfach zu dir renn wie ein Vogel, der nicht fliegen kann. Fliegen kann ich nur mit dir. Fliegen kann ich nur mit dir.
Der Naturforscher und Chrisley-Experte Dr. Thomas Lange aus Rudolstadt ist heute Gast im Studio und im nächsten Beitrag berichtet er, welche Rolle die Chrisley-Bären bei der Entstehung der beliebten Teddybären gespielt haben.
Jetzt sind die Chrisleys ja für Sie oder für viele andere auch ein Symbol dafür, dass Sie bei den Teddybären quasi die Urfigur gewesen oder Pate gestanden haben oder wie man so sagen will. Jetzt haben Sie natürlich die Kurve von den Naturbären auch zu diesen. Was hat Sie da gereizt?
Ja, das war halt, dass ich dann gelesen habe, dass der erste entwickelte Teddybär auf den Chrisley zurückging. Richard Steiff, der hat den ersten Teddy entwickelt. Dieser Bär, die Vorlage war praktisch der Chrisley. Und ich habe dann ja auch ein bisschen recherchiert. Ich habe gesehen, dass der in Stuttgart im Zoo Jahre zuvor schon immer Chrisleys gezeichnet hat, also porträtiert hat. Dann hatte der halt diese Eingebung, da ein Stofftier draus zu entwickeln. Und für mich ist das insofern faszinierend, dass es eigentlich faszinierend ist für mich, dass es den Teddy überhaupt gibt. Weil der Teddy, der ist eigentlich, müsste der Weltkulturerbe sein. Wenn man sich mal überlegt, jetzt habe ich wieder, hier in Erfurt übrigens, habe ich Syrer gesprochen, ja, habe gefragt, ob die auch Teddys kennen. Ja, ja, alle kennen Teddys. Jeder kennt Teddys, egal welche Ideologie, welches Land. Und der Teddy, der hat schon so viel Freude gestiftet, auch für Erwachsene, aber auch für Kinder, Trost. Also inzwischen gibt es ja eine deutsche Teddy-Stiftung, die versorgt die Feuerwehr und die Polizei mit Teddybären für Kinder in schweren Situationen. Ja, und wenn man das alles sieht, dann denke ich einfach, es ist so vieles Weltkulturerbe, warum nicht auch der Teddy? Ja, das ist so die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, gute Teddys, also Unikate, die meistens auch recht teuer sind, die verkörpern fast immer irgendwie einen Typ. Auch einen Typ Mensch, den man da drin wiedererkennt. Und ich glaube, das macht das, die Faszination für die Erwachsenen aus. Und dieser Typ Mensch, also der oder der Typ, der wird durch die Kleidung, die oft auch sehr teuer ist, noch unterstrichen. Und deswegen gibt es eben auch jede Menge Teddy-Sammler. Und als Erwachsener outet man sich vielleicht nicht so leicht, aber ich weiß, dass es viele Erwachsene gibt, die Teddys sammeln. Ja, und dann gibt es ja noch die ganz Verrückten, die nach New York fliegen, um dort auf einer Auktion einen Teddy zu
steigern. Ja, ja, so ein Original, ja.
Meinen ersten Bären habe ich noch, den habe ich mit 5 Jahren geschenkt bekommen und meine Mutter hat damals gesagt, ich wäre rot angelaufen und hätte mich nie wieder so sehr über etwas gefreut wie über diesen Bären.
Das ist natürlich eine interessante Geschichte.
Ja, Teddy Brumm, ziemlich großer Bär, der noch pumpen konnte. Inzwischen kann er es nicht mehr, ja. Vielleicht Altersschwäche.
Ja, das ist ja ein Blasebalg in Trinken,
ja, wahrscheinlich.
Ergänzt werden. Ja, das, der Teddy hat ja nun auch viele Geschichten, also auch für Kinder, gerade auch in DDR-Zeiten, ja, Bummi und so weiter gemacht und viele Verkörperungen, wo man also auch Gelegenheit hatte, Kontakt zu dem Teddy erstmal emotional aufzubauen. Und das ist natürlich auch wichtig, oder so eine Figur im Prinzip jahrhundertelang am Leben zu
halten. Ja, also Puppen in Ehren, ja. Aber es gibt einen Fakt, der ist auch untersucht. Puppen werden viel häufiger weggeschmissen als Teddybären.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Weil beim Teddy, egal wie der aussieht oder wie zerfranst er ist, da ist doch ein Stück. Ja. Mitunter, wenn er dann noch gepumpt hat, dann hat man ja dem auch alles erzählt, ne? Und er hat zugehört. Und ab und zu hat er mal mit einem Brummen geantwortet. Und da hat sich ja was entwickelt, so bei Kindern und bis hin zu Erwachsenen.
Es gibt ja auch eine ganze Reihe berühmte Bücher über den Teddy. Und es gibt Filme, so das modernste jetzt war ja der Paddington, die zwei Filme von Paddington, Paddington im Büro. Ja, also.
Er lebt weiter und er wird auch weiterleben. Herr Dr. Lager, was steht bei Ihnen als nächstes auf dem Programm?
Ja, wir müssen jetzt erstmal durchatmen. Erstmal ist die Weltlage nicht so sehr kuschelig. Nach Amerika zieht es mich zurzeit nicht. Ja, warum brauche ich, glaube ich, nicht erläutern. Damit fällt Alaska raus. In Yukon haben wir fast alles abgefahren, was wir fahren konnten. Und dann sind ja auch die Preise überall gestiegen. Und da haben wir uns überlegt, für dieses Jahr erstmal mal das, wo wir ein bisschen schlechtes Gewissen haben, dass wir so wenig in Europa kennen. Wir machen eine große Skandinavien-Lappland-Rundfahrt mit unserem VW-Bus. Und
gut, das ist natürlich
bauen da noch mal eine Woche Fluss ein. Das habe ich schon vororganisiert und fahren da über Schweden hoch und dann über Norwegen wieder runter.
In Norden sind Sie schon mal gewesen, wie das eine Buch hier beweist?
Ja, in vielen Ländern, also in Spitzbergen, Grönland, Island, Norwegen, Schweden.
Und auch da wieder Bären?
Ja, da ist ja auch Alaska mit drin. Also im hohen Norden unterwegs gehört auch Alaska dazu.
Für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht jetzt noch nicht so mitbekommen haben, Sie haben die meisten Ihrer Reisen auch in Büchern niedergeschrieben. Jetzt habe ich gesehen, also es sind ja nicht Riesentexte, die Bücher leben ja von den Fotos, von den Bildern, und das ist eine sehr schöne Ergänzung. Wie lange brauchen Sie für so ein Buch?
Also das kommt darauf an, wie textlastig das Buch ist. Das Bärenbuch, das ist also relativ viel Text über die Grizzlies drin und über die Teddys. Also musste ich ja auch recherchieren und auch mit der Firma Steifkontakt aufnehmen. Man kann ja nicht alles glauben, was im Internet steht. Musste ich also immer noch mal überprüfen. Und da habe ich ein Jahr dran gearbeitet.
Nun ist es ja so, also ich fotografiere ja auch selber und es wird Ihnen wahrscheinlich nicht anders gehen. Sie haben dann für ein Buch 15.000 Fotos und müssen sich entscheiden, dass 500 ausgewählt werden.
Ja.
Wie gehen Sie da vor?
Also ich habe ein Portfolio von 19.000 Bildern und das ist auch sehr gepflegt. Und meine Maxime war immer, kein Motiv doppelt. Also wenn ein Bild sehr schön ist und das zweite ist auch schön und da ist auch nur noch ein Grashalm mit drauf, dann muss ich mich für eins entscheiden. Und dadurch habe ich da eine relativ gute Ordnung drin.
Und Sie schmeißen aber keine Bilder weg?
Ich lösche die Bilder raus, die ich nicht haben will. Also wenn ich zu Hause bin nach so einer Reise, gucke ich alles durch und sehe zu, dass da nur noch vielleicht 200 Bilder übrig bleiben oder so.
Also alles da, wo jetzt ein Fehler ist oder verwackelt oder irgendwas?
Ja, das sowieso, aber auch was doppelt ist. Ja, man macht ja oftmals, das ist ja in der digitalen Fotografie üblich, was man ja früher nicht gemacht hat, wo man noch Filme hatte. Also man drückt dann schon ein paar Mal hintereinander drauf und guckt dann, was ist das Beste.
Also Sie haben, wenn ich jetzt mal bei der Fotografie bleibe, diesen Wandel zur digitalen Fotografie auch mitgemacht. Ich glaube, früher hat man bewusster fotografiert. Wenn man 36er Film hatte, hat man ziemlich genau überlegt, welches Bild man macht und welches nicht. Das muss man heute nicht mehr.
Ja, ich glaube, bewusster ist der falsche Ausdruck. Man hat vorsichtiger fotografiert, schon aus finanziellen Gründen. Bewusst fotografiere ich ja auch. Ich habe ja auch noch eine künstlerische Ambition. Ich habe über 30 Fotoausstellungen gehabt. Die letzte in Bayreuth im letzten Jahr in der Ausstellungshalle. Und da überlege ich mir auch schon, was könnte was sein. Und war ja auch so eine Vorstellung. Und ich bin ja auch so, ich tendiere ja auch so ein bisschen auch bei Naturfotografien so ein bisschen zum Minimalismus. Es gibt ja viel zu viele Bilder, wo viel zu viel drauf ist. Was will ich eigentlich zeigen? Und da reicht es manchmal, dass ich ganz wenig zeige und trotzdem entsteht ein Gefühl für eine Landschaft oder für eine Bewegung oder sowas.
Und dann kriegt man natürlich dann, wenn man so unterwegs ist wie Sie, auch einen Blick dafür.
Ja, auch klar. Aber
wahrscheinlich auch schon beim Fotografieren, sozusagen.
Ja.
Das wird es.
Das entwickelt sich so.
Die vielen Fotografien, die Sie auf Ihren Reisen gemacht haben, schreien ja eigentlich danach, die mal auf einer Ausstellung zu zeigen. Wie stehen Sie dazu?
Die sind Ruhm und Ehre. Auch eine brotlose Kunst. Fotografien werden sehr selten gekauft. Und da kommt so was, das, was man da für so eine Aufstellung aufwendet, kommt da nicht wieder rein. Aber ich habe da ein gutes Lager, also mit etwa 150 Bildern, großformatigen Bildern. Und wenn jemand eine Ausstellung von mir will, kann ich diese Bilder dann auch immer wieder einsetzen. Die sind auch schon unter Plexiglas und ist das Thema Rahmung kein Thema. Und also das ist wirklich, Sie haben völlig recht, das ist nur um mehr. Deswegen habe ich um viel Zeit. Deswegen habe ich auch gesagt, ich mache nicht mehr als eine Fotoausstellung im Jahr.
Ja klar, den Aufwand und Nutzen. Ja. Jedes Bild muss einzeln behandelt werden und es muss einen Platz haben und dann am Ende noch eine Beschriftung und so weiter. Das ist ja aufwendig.
Ja, ja.
Und die meisten Leute wollen dann auch nicht so viel Eintritt dafür bezahlen.
Ja, und das ist eigentlich alles sowieso ein Skandal, weil wenn Sie sich mal überlegen, Sie machen für eine große Sparkasse so eine Ausstellung oder für die Kassenärztliche Vereinigung, die jonglieren ja alle mit Geld. Und da reden wir nicht von 100 Euro. Ja. Und dann wollen die nichts dafür bezahlen, da, weil derjenige verkauft ja was, vielleicht.
Vielleicht, ja.
Aber ja, es ist so ein bisschen, ich finde das sehr unfair. Das betrifft aber nicht nur Fotografen, sondern...
Haben Sie jetzt noch andere Hobbys außer Wandern und Bergsteigen oder so? Kommen Sie zum Lesen?
Ja, ich lese viel. Ich lese jeden Tag.
Ja.
Und selbst zum Leidwesen meiner Frau, wenn wir nachts um eins ins Bett gehen, egal wie spät, ich lese auf jeden Fall immer noch eine halbe Stunde. Mhm. Und da kriege ich schon einiges, auch manchmal tagsüber, einiges an Büchern zusammen. Kann auch immer mal gute Empfehlungen geben.
Was haben Sie da eine Spezialrichtung, die Sie lesen, oder nehmen Sie, was kommt?
Nein, nein, nicht was kommt, das ist ja uferlos. Also das Beste ist immer, wenn man irgendwelche Leute kennt, Freunde, die belesen sind und die einen Tipps geben. Mhm. Und dann kann man auch sagen, das war ein tolles Buch oder... Hat mich jetzt nicht so berührt, aber davon habe ich auch immer profitiert, muss ich sagen.
Hm. Herr Dr. Lange, vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke
für die interessanten Informationen und die Einblicke in Ihr wissenschaftliches Forscherleben oder Abenteuerleben, das Sie hier auf die Beine stellen. Das machen ja viele nicht. Da ist das schon beneidenswert, wie weit Sie da rumgekommen sind und was Sie alles unternommen haben für Afrika. Vielleicht noch eine Frage. Sie sind da also auch in Mittelafrika herumgezogen, was natürlich ganz andere Traditionen hat als Nordamerika oder auch Osteuropa. Welche Völker haben Sie da vor allem interessiert?
Also natürlich die Völker, wo der normale Tourist nicht hinkommt. Wir hatten eine fantastische Sahara-Expedition. 4 Wochen Sahara, fantastisch im Tschad. Und wir waren damals die Ersten, die dort wieder unterwegs sein durften, weil Bürgerkrieg und vorher war so ein britisches Fahrzeug auf eine Mine gefahren. Also das hat sich ganz tief eingebrannt. Aber auch diese Lippenscheidenvölker, Äthiopien, Kenia, das ist ja rein schon vordergründig total spektakulär. Mhm. Aber das waren immer so Blöcke. Also ich habe das nie gemixt. Also ich habe nicht ein Jahr im Norden und dann wirklich Afrika durchgezogen. Übrigens, wir hatten uns ja über Namibia unterhalten. Die Sahara-Expedition wurde begleitet von einer Margarete von Trotta. Mhm. Ja, das ist eine Verwandte von den berühmten Trottas. Mhm.
Ja, Afrika, ein Buch mit 7 Siegeln. Ne? Also man sieht, was unsere Vorfahren da hinterlassen haben, gerade in Namibia. Ja. Ne? Das macht einen nicht immer stolz, muss ich sagen. Also ich hatte da schon so ein paar beklemmende Gefühle, als wir da durch einige Orte gefahren sind und was da so übrig geblieben ist. Und wenn man dann die Einheimischen sieht, unter welchen Bedingungen sie leben und trotzdem nicht verzweifeln. Ne? Aber man kann dann auch verstehen, dass einige sich auf den Weg machen, um ein besseres Leben zu suchen.
Ne? Ja, klar. Die Sklaverei war ja eigentlich der größte Einschnitt in Afrika. Ja. Jetzt sind ja ganze Gebiete entvölkert worden. Mhm. Ja. Und das sagt man, dass sich das heute noch auswirkt. Und trotzdem, Afrika hat mich immer schon fasziniert, dadurch, dass ich diese Armut dort, ist eine andere Armut als bei uns. Mhm. Die armen Menschen dort hatten von denen ging eine Würde aus, oftmals. Ja. Gell? Und
es ist mehr so eine materielle Armut, aber keine geistige Armut.
Nee,
ne?
Nee.
Die haben dann immer doch irgendwie so eine Zufriedenheit
und Fröhlichkeit.
Fröhlichkeit, ja.
Genau.
Die man eigentlich so nicht erwartet. Ja? Nee. Weil bei uns ist immer geistige und körperliche Armut, das ist immer alles eins. Ne?
Ja. Also von denen können wir eigentlich viel lernen.
Ja, könnte man.
Könnte man, ja.
Ja, und das wird wahrscheinlich noch ein paar Generationen dauern, ehe das so kommt, ehe die Leute voneinander lernen und so.
Schön wär's.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja,
alles Gute auch für Sie und viel Spaß bei den nächsten Reisen.
Ja, danke schön.
Zum Abschluss zu diesem Thema hören wir jetzt den Teddybär-Song und danach noch einmal die Band Grizzly Bear mit dem Titel What's Wrong, und damit ist der erste Teil der Sendung dann auch abgeschlossen.
I wish I had button eyes and a red felt nose. shaggy cotton skin and just one set of clothes. Sitting on a shelf in a local department store, with no dreams to dream and nothing to be sorry for.
I wish I was a teddy bear, not living or loving, not going nowhere. I wish I was a teddy bear, and I wish that I hadn't fallen in love with you.
I wish I had a heart and a sawdust mind, then your memory wouldn't come around hurting all the time. I'd have a sewed-on smile and a painted twinkle in my eye, and I never would have ever had to learn how to cry.
I wish I was a teddy bear, nor loving, nor going nowhere. I wish I was a teddy bear,
and I'm wishing that I hadn't fallen in love with you. I wish I had a string you could pull to make me say, I'm Teddy, ain't it a lovely day? Then I know every time I spoke the words were right, and no one would know the mess I made of my life.
I wish I was a teddy bear, not living or loving, nor going nowhere. I wish I was a teddy bear,
and I'm wishing that I hadn't fallen in love with you, and I'm wishing that I hadn't fallen in love with
Jerry.